Die Radio Wissen. Update.
Ich war sehr entsetzt und natürlich auch sauer, weil unser Anliegen, warum wir gegen diese Politik demonstrieren, kaum noch durchgedrungen ist.
Der Linkspolitiker Ulrich Wilken am Tag danach. Er ist eine der wenigen selbstkritischen Stimmen der Blockupy-Veranstalter. Die Bilanz der Proteste gegen die Europäische Zentralbank gestern: neben einem friedlichen Protestzug auch angezündete Autos, eingeschlagene Scheiben und hunderte Verletzte. Die Verbalattacken gingen heute auf beiden Seiten weiter. Das ist eines unserer Themen im Update heute mit Franziska Zecher.
Update.
Eindeutig distanzieren wollen sich die Blockupy-Veranstalter von den gewalttätigen Krawallen gestern nicht. Insgesamt waren die Proteste für sie ein Erfolg. Sprecherin Hanna Eberle freut sich heute auf der Pressekonferenz. Aus ihrer Sicht hat der Widerstand endlich den Weg nach Frankfurt gefunden.
Wir haben gesehen, die Leute haben die Schnauze voll und ich glaube, man muss das auch in dieser Deutlichkeit sagen. Die Leute wollen sich nicht länger von dieser Krisenpolitik terrorisieren lassen.
Mitorganisator Eberhard Heise von ETTEC bedauert die Ausschreitungen zwar, aber er zeigt auch auf die Politik.
Die Gewalt, die von dieser Politik ausgeht, verbrennt nicht Autos, sondern verwüstet ganze Länder, treibt Menschen in den Tod, Austerity kills.
Und Blockupy-Sprecher Frederik Wester gibt im ZDF zu, dass die Krawallbilder zwar nicht das waren, was man haben wollte.
Andererseits ist klar, so groß ist das mediale Interesse nie bei Protesten, wie wenn es zur Auseinandersetzung kommt. Deswegen ist es immer auch so ein bisschen zynisch auf eine gewisse Art und Weise, dass dann gesagt wird, das überschattet jetzt nur das berechtigte Anliegen. Das berechtigte Anliegen wird seit Jahren nicht gehört. Wenn man jemanden verantwortlich machen möchte, dann ist es die Bundesregierung und dann ist es die EZB.
Die Bundesregierung hat sich die Gewaltausbrüche auch gleich auf die Agenda gesetzt. Sie waren Thema im Bundestag. Bundesinnenminister Thomas de Maizière dazu.
Hier findet Gewalt nur noch um der Gewalt willen statt. Von politischer Auseinandersetzung kann da überhaupt nicht mehr die Rede sein. Gezielte Stein- und Flaschenwürfe auf Polizeibeamte, brennende Fahrzeuge und Straßenbarrikaden haben mit dem Recht auf Demonstrationsfreiheit nichts mehr zu tun.
Die Polizeigewerkschaft sieht in den Ausschreitungen in Frankfurt einen Vorgeschmack auf das G7-Treffen im Juni. Dann kommen in Bayern die 7 wichtigsten Industrienationen zu ihrem jährlichen Treffen zusammen. Bei diesen Gipfeln kommt es traditionell zu großen Demonstrationen mit Aktivisten aus ganz Europa. Die Polizeigewerkschaft fordert deshalb verstärkt Grenzkontrollen.
Was sonst noch wichtig war?
Wo ist denn da jetzt der Finger gewesen? Da war ja gar kein Stinkefinger drin, meine Damen und Herren. Ist der Finger also wirklich fake? Aber wer faked denn sowas? Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass das eventuell eine kleine gebührenfinanzierte Losershow war.
Jan Böhmermann hat die Debatte über den Stinkefinger des griechischen Finanzministers noch einmal angeheizt und der deutsche Medienbetrieb gerät wieder in Schnappatmung. In einem vorab veröffentlichten Ausschnitt aus seiner Sendung Neo Magazin Royal behauptet Böhmermann, er hätte das Fingervideo gefaked. Günter Jauchs Produktionsfirma soll daraufhin Beweise gefordert haben. Ob das ZDF, wo die Sendung läuft, kalte Füße bekommt? Programmdirektor Norbert Himmler versucht es bei Spiegel Online ironisch. Man sehe sich gezwungen, Böhmermanns Show in Zukunft als Satire-Sendung zu kennzeichnen. Böhmermann macht das Thema griechischer Stinkefinger aber offenbar immer mehr Spaß. Er hat noch ein Statement draufgesetzt.
Unser Video ist zu 100% echt. Wer das Gegenteil behauptet, ist ein Lügner. Als Entschuldigung und Zeichen des guten Willens gegenüber unseren europäischen Freunden sollten Günter Jauch und die Redaktion der Bild-Zeitung umgehend die Eurozone freiwillig verlassen. Die Unterstellung, dass das Video ein von uns manipulierter Fake sei, ist absolut haltlos. Niemals würden wir die notwendige journalistische Debatte über einen 2 Jahre alten, aus dem Zusammenhang gerissenen Stinkefinger und all diejenigen, die diese Debatte ernsthaft öffentlich führen, derart skrupellos der Lächerlichkeit preisgeben.
Nicht um den Mittelfinger, aber um Griechenland ging es heute im Bundestag. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Athen in ihrer Regierungserklärung dazu aufgefordert, sich an Vereinbarungen zu halten.
Nur indem die einen helfen und die anderen die Hilfe als Verpflichtung verstehen. Als Verpflichtung, den Haushalt in Ordnung zu bringen, zu reformieren und darauf hinzuarbeiten, eines Tages keine Hilfe mehr zu brauchen.
Die Bundeskanzlerin geht aber nicht davon aus, dass das schnell gehen wird. Kritik kam im Bundestag von der Opposition. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken, Sarah Wagenknecht, hält die Griechenlandpolitik der Regierung für verfehlt.
Wer einem überschuldeten Kredit gibt, Der wird sein Geld mutmaßlich nie wiedersehen. Aber die Verantwortung dafür liegt bei Ihnen, Frau Merkel und Herr Schäuble, und nicht bei der neuen griechischen Regierung.
Die griechische Regierung hat inzwischen zugegeben, dass sie Probleme hat, ihre Rechnungen zu bezahlen. Vizeministerpräsident Yannis Dragasakis sagte im Fernsehen, dass sein Land seit August kein Geld aus dem Hilfsprogramm mehr bekommen hat.
Ich möchte, dass das tunesische Volk ein für alle Mal versteht, dass wir uns im Kampf gegen den Terror befinden. Wir werden ihn bis zum Ende führen, bis zum letzten Atemzug und ohne Gnade.
Tunesiens Präsident kündigt einen harten Kampf gegen Terror in seinem Land an. Gestern sind bei einem Anschlag in der Hauptstadt Tunis mehr als 20 Menschen getötet worden, darunter viele Touristen. Auch zwei Angreifer wurden getötet, beides Tunesier. Inzwischen wurden mehrere Verdächtige festgenommen. In Tunis sind heute viele Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Terror in ihrem Land zu protestieren, so wie diese Demonstrantin hier.
Wir sind kein Terrorstaat, wir sind an so etwas nicht gewöhnt. Wir mögen die Touristen und wir wollen sie bei uns haben.
Tunesien ist eines der wenigen Länder, die nach dem arabischen Frühling demokratischer geworden sind. Seit der Ukraine-Krise fühlt sich Litauen noch einmal besonders bedroht von seinem großen Nachbarn Russland. Deswegen hat das baltische Land jetzt wieder die Wehrpflicht eingeführt. Litauen und die beiden anderen baltischen Staaten, Estland und Lettland, haben bis Anfang der 90er Jahre zur Sowjetunion gehört. Sie wurden im Zweiten Weltkrieg von der Sowjetunion annektiert. Die Ukraine bekommt im Konflikt mit den prorussischen Rebellen Unterstützung von den USA. Knapp 800 ukrainische Soldaten sollen eine Militärausbildung von den USA bekommen. Das haben beide Länder miteinander vereinbart. Zurzeit sind schon ausländische Armeeausbilder in der Ukraine, und zwar aus Großbritannien. Bis Ende des Monats sollen außerdem erste US-Militärfahrzeuge in der Ukraine ankommen. Wer heute mit Lufthansa fliegen wollte oder noch will, könnte Pech gehabt haben. Grund ist der Streik der Piloten. Die Hälfte der geplanten Langstreckenverbindungen sind ausgefallen. Lufthansa bietet an, dass man kostenlos umbuchen kann. Auch morgen soll weiter gestreikt werden, dann auch wieder auf Kurz- und Mittelstrecken. In dem Tarifkonflikt geht es vor allem um die bezahlte Frührente der Piloten und den Ausbau der Billigsparte von Lufthansa.
Was noch wichtig wird.
In Brüssel treffen sich gerade die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten. Es geht unter anderem um Wirtschaft und um die Krise in Libyen. Am Abend soll es noch ein Sondertreffen zur aktuellen Lage in Griechenland geben.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Falsche Fälschung und gefakter Fake. Jan Böhmermann hat es mit seiner angeblichen Videomanipulationskunst an die Spitze der heutigen Twitter-Trends geschafft. Während Böhmermann ein Video-Statement postet, twittert Yannis Varoufakis himself in seine Richtung: Humor und Satire sind gute Wege, mit blindem Nationalismus umzugehen. Wir Politiker brauchen dich dringend. Auf Twitter wird die Aktion auf jeden Fall gefeiert. Raphael Buschmann schreibt: Digitalisierung, Journalismus, Empörungslust, kritische Denke. Wie Böhmermann mit nur einem Beitrag so viele Metaebenen trifft, sensationell. Hämisch werden die kommentiert, die auf Böhmermann reingefallen sind. Etwa Jauchs Produktionsfirma, die von Böhmermann Beweise für den Fake verlangte, oder die Bild-Zeitung. Hawker und Tandri Verdi twittert: Die Bild schreibt immer noch, das ist getürkt. Nicely done, ihr Pfeifen. Grandma Flash zieht gleich mal Konsequenzen aus der ganzen Aktion und meint, da keiner mehr genau sagen kann, ob fake oder nicht, laufe ich fröhlich durch die Stadt und zeige einfach jedem den Stinkefinger. Und wer weiß, vielleicht zieht der Fake noch viel weitere Kreise, denkt zumindest das Y und schreibt, in Wahrheit ist Griechenland das reichste Land Europas. Alle Medienberichte basieren nur auf einer Inszenierung von Jan Böhmermann.
Und sonst in der Welt?
Die Regierung in Sierra Leone hat im Kampf gegen Ebola eine dreitägige Ausgangssperre für 2,5 Millionen Menschen angekündigt. Der radikale Schritt gilt für die Hauptstadt Freetown und den Norden des Landes. Geplant ist er vom 27. bis zum 29. März. So soll die Epidemie eingedämmt werden. Im September hatte es in Sierra Leone eine Ausgangssperre im ganzen Land gegeben. Dabei waren zehntausende Helfer von Tür zu Tür gezogen, auf der Suche nach Ebola-Kranken, die nicht gemeldet worden waren. Sierra Leone ist neben Liberia und Guinea am stärksten von der Ebola-Welle in Westafrika betroffen. Der schwedische Geheimdienst SÄPO hat schwere Vorwürfe gegen Russland erhoben. Im Jahresbericht der Behörde steht, dass etwa ein Drittel der russischen Diplomaten in Stockholm Spione sind. Sie seien jung, hochgebildet und motiviert. Letztes Jahr hätten die Russen mehrfach versucht, an Informationen über schwedische Militärtechnologie heranzukommen. Laut dem Bericht hat der schwedische Geheimdienst das aber verhindert. Der wirft den russischen Nachrichtendiensten außerdem vor, dass sie Militäroperationen gegen Schweden vorbereiten. Ende letzten Jahres hatte ein mutmaßlich russisches Mini-U-Boot die schwedische Marine in Aufregung versetzt. Allerdings konnten die Schweden Russland nichts nachweisen. Mit einer deutlichen Geste haben Dorfbewohner in Indien gegen ein geplantes Gesetz zur Enteignung von Landbesitzern protestiert. Nach einem Bericht der Zeitung Indian Express haben sich Demonstranten mit heruntergelassenen Hosen hingehockt und sich auf die Gesetzesvorlage erleichtert. Erst am Montag hatten in der Hauptstadt Neu-Delhi hunderte Anhänger von Oppositionsparteien gegen die Gesetzespläne demonstriert. Dabei setzte die Polizei auch Wasserwerfer ein. Die Regierung will es leichter machen, Land für Infrastruktur oder Verteidigungsprojekte zu kaufen. Bisher müssen je nach Projekt bis zu 80% der betroffenen Landbesitzer zustimmen. Wegen Widerstands der Eigentümer kamen große Industrie- und Infrastrukturprojekte in Indien in der Vergangenheit immer wieder jahrelang ins Stocken.
Wissensnachrichten.
Wer sind wir und wo kommen wir eigentlich her? Diese Frage kann man philosophisch beantworten, aber auch genetisch, sogar auf ganze Länder bezogen. Ein internationales Forscherteam hat das jetzt zum ersten Mal detailliert geschafft. Sie konnten den genetischen Stammbaum von Großbritannien herleiten. Wiebke Lehnhoff aus den Wissensnachrichten. Wie kommt man denn an den genetischen Stammbaum eines ganzen Landes ran?
Ja, dazu haben die Forscher Erbgutproben von mehr als 2000 Menschen genommen und dabei haben sie darauf geachtet, dass deren Familien seit mehreren Generationen in derselben Region verwurzelt waren. Und die Wissenschaftler haben sich Proben von Menschen aus anderen europäischen Ländern angeschaut, um zu gucken, ob und wo deren Erbgut in Großbritannien auftaucht. Und so konnten sie dann auch Migrationsbewegungen nachvollziehen.
Zum Beispiel, was für Migrationsbewegungen?
Also man weiß, dass Wikinger aus der Gegend des heutigen Dänemarks mal einen größeren Teil Englands besetzt hatten. Von denen haben die Forscher aber nicht viel genetisches Material bei heutigen Briten gefunden. Da haben sich also nicht so viele Leute niedergelassen damals. Dagegen sind von den Angeln und Sachsen noch deutliche Spuren zu finden. Und die Forscher sagen, dass die Angelsachsen in größerer Zahl gekommen sind und sich dann mit den Einheimischen vermischt haben.
Okay, das mit den Angelsachsen war ja irgendwie auch schon bekannt, aber gab es auch Überraschungen?
Ja. Bisher dachte man nämlich immer, dass vor den Römern und anderen Eindringlingen die Kelten als allgemeine Population auf dem britischen Festland gelebt haben und sich dann später nach Cornwall, Wales und Schottland zurückgezogen haben. Aber das Erbgut der Menschen in diesen Landesteilen unterscheidet sich so stark voneinander heute, dass man sagen muss, es gab gar nicht die Kelten als homogene Gruppe.
Kommen wir zum Detox-Catwalk. So nennt die Umweltorganisation Greenpeace eine Untersuchung, in der sie schaut, welche globalen Modekonzerne ihre Klamotten noch mit Chemikalien herstellen, die für uns und die Umwelt giftig sind. Und auf Druck der Organisation hatten sich da einige freiwillig verpflichtet, besonders riskante Chemikalien bis 2020 aus der Produktion rauszunehmen. Wie sieht's aus? Was ist dabei rausgekommen, Wiebke?
Also Greenpeace hat jetzt einen Zwischentest gemacht und positive Ergebnisse gibt's bei 16 von insgesamt 29 untersuchten globalen Kleidungsfirmen. Lob geht dabei zum Beispiel an H&M, Zara, Puma und an Adidas. Andere zeigen sich da völlig unbeeindruckt, zum Beispiel kommen ganz schlecht die Luxuslabels weg.
Was kann denn da alles in den Klamotten drin sein?
Also giftige Stoffe sind zum Beispiel die PFCs, also per- und polyfluorierte Chemikalien. Mit denen wird Kleidung imprägniert oder atmungsaktiv gemacht. Und diese PFCs, die sind krebserregend und hormonell wirksam. Und schädlich sind auch Weichmacher, die sind zum Beispiel in so glatten Aufdrucken auf T-Shirts.
Und wie kommen dann diese giftigen Stoffe in meinen Körper?
Also nicht nur über die Haut, wie man denken könnte, sondern das Hauptproblem ist, dass die chemischen Stoffe vor allem bei der Herstellung und später auch beim Waschen in die Umwelt gelangen und da dann nicht mehr richtig abgebaut werden können. Zum Beispiel hat mir Greenpeace gesagt, dass die PFCs unheimlich langlebig sind. Die halten nämlich 400 Jahre oder länger und sind inzwischen überall auf der Welt zu finden, also auch in Gletschern.
Das geht also alles in den Kreislauf und wir nehmen es dann auch wieder übers Grundwasser auf.
Genau. Also am besten vorm Einkaufen mal im Netz über deine Lieblingsmarken schlau machen oder auch auf die Greenpeace-Seite gehen, auf den Detox-Catwalk, so nennen die ihre Untersuchung und da kannst du dann die Firmen einzeln anklicken und gucken, ob die sauber produzieren oder nicht.
Zum Glück bin ich nicht so ein Markenfetischist. Zum Abschluss hast du uns noch ein bisschen Geld mitgebracht.
Ja, sozusagen. Die Deutsche Bundesbank hat nämlich ausgerechnet, dass jeder Deutsche im Schnitt 103 Euro bar im Portemonnaie hat. Denn wir sind wohl ein Volk der Barzahler, noch jedenfalls. Denn Zahlen per EC oder Kreditkarte ist gerade in unserer Altersgruppe beliebter. Das erklärt vielleicht auch, warum wir hier bei einem schnellen Redaktionstest alle nicht unbedingt 100 Euro im Portemonnaie hatten, sondern eher so 20 bis 30 Euro.
Wiebke Lehnhoff war das aus unseren Wissensnachrichten. Vielen Dank.
Wetter.
Regen ist heute nicht mehr zu erwarten. Die Nacht ist an vielen Orten erst sternenklar. Später kann es dann neblig werden bei Tiefstwerten um die 0 Grad. Der Tag morgen fängt zwar teilweise mit Wolken an, vor allem in Norddeutschland. Ansonsten zeigt sich aber oft die Sonne, wenn sie sich nicht gerade verfinstert. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 17 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.